das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Ob ein Mann jüdischen Glaubens ist, das sieht man ihm nicht an. Es sei denn, er gibt sich als solcher zu erkennen. Indem er die Kippa trägt, die jüdische Kopfbedeckung. Ein Rabbiner in Berlin hat das gemacht und ist dann auf offener Straße niedergeprügelt worden. Er sprach danach von No-Go-Areas, von Gebieten, in denen Juden sich besser nicht bewegen sollten. Und auch andere jüdische Geistliche rieten davon ab, sich dort als Jude zu zeigen, wo die Gefahr antisemitischer Anfeindungen besonders groß sei. Solche Mahnungen hat es immer wieder gegeben. Wenn nun aber der Zentralrat der Juden heute davor warnt, in bestimmten Stadtvierteln mit hohem Anteil an Muslimen eine Kippa zu tragen, dann hat das plötzlich ein anderes Gewicht. Bevor ich gleich mit dem Präsidenten des Zentralrats spreche, berichtet Norbert Lübbers vom jüdischen Jugendkongress, der heute Abend in Berlin eröffnet wurde.
Ankunft in Berlin. Ea Lewinsky und seine Freunde wollen mitdiskutieren beim jüdischen Jugendkongress. Das Hotel dürfen wir nicht von außen zeigen, aus Sicherheitsgründen. Die Polizei schützt die Veranstaltung rund um die Uhr. Jüdischer Alltag in Deutschland, immer wieder im Ausnahmezustand. Hier eine Kippa zu tragen, selbstverständlich. Doch draußen auf der Straße überlegen sich das viele anders. Ea Lewinsky wurde als Schüler angepöbelt, gefragt, ob er beschnitten sei. Seitdem verzichtet er in der Öffentlichkeit auf seine Kippa, wie viele seiner Freunde.
Zum Beispiel, ein Freund läuft mit einer Kippa rum und da wird er gefragt, so, bist du Jude, was ist du scheiß Jude, sowas wird schon mal auf einen geworfen. Und da muss man erstmal klären, so, was ist denn los mit dir, warum fängst du mich als an zu pöbeln, nur wegen meiner Religion, ich sag doch auch nichts, wenn du deine Religion auslebst, was ist dein Problem? Und dann geht's los in der Diskussion und das kann auch sehr schnell mit Fäusten enden, also leider.
Anfeindungen, Pöbeleien, Übergriffe, jeder hier hat seine eigene Geschichte. Ilana Glutz wurde in der Kölner Innenstadt von 5 jungen Männern bedrängt und angespuckt. Passanten haben zugeschaut und alles nur, weil sie eine David-Sternkette trug.
Ich denke, es ist schon kontraproduktiv, dass man sich zurückzieht. Aber ich glaube, es kommt natürlich auch von den anderen Leuten, weil ich habe 19 Jahre lang eine David-Sternkette getragen. Das ist das erste Jahr, in dem ich keine trage, das allererste Jahr.
Deutschland den Rücken kehren, sich verstecken, das wollen die wenigsten. Doch ständig über die eigene Religion sein Äußeres nachzudenken, das fällt schwer.
Das ist wie Schachspielen. Man überlegt sich ein paar Züge voraus. Sollte ich jetzt dieses T-Shirt tragen mit irgendwelchen hebräischen Wörtern? Oder sollte ich jetzt in diesem Moment die Kippa tragen? Oder ich denke auch, wenn ich aus der Synagoge rausgehe, habe ich meine Kippa jetzt ausgezogen? Alles in Ordnung? Okay, los geht's.
Der Zentralrat der Juden warnt unter anderem vor Stadtteilen mit vielen muslimischen Mitbürgern. Doch sind Bezirke wie Berlin-Neukölln wirklich eine No-Go-Area für Juden? Hanna Zuberi möchte das nicht akzeptieren. Sie wohnt seit 3 Jahren hier. Doch Angst um sich oder Tochter Naomi hat sie nicht. In der U-Bahn oder auf dem Markt spricht sie Hebräisch. Das Problem, sagt sie, sei nicht der Antisemitismus unter einigen Muslimen, sondern der Antisemitismus, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Sie will den Dialog, engagiert sich mit muslimischen Freunden für ein friedliches Zusammenleben.
Beide Seiten werden davon profitieren, müssen davon profitieren. Und ständig sozusagen einen Spalt zwischen diese Gemeinden zu treiben, indem man jetzt Neukölln als No-Go-Area darstellt, führt zu nichts und ist letztendlich am destruktivsten für uns, für die jüdische Gemeinde.
Hanna Zuberi sagt, Neukölln müsse eine No-Go-Area sein, aber bitteschön nur für Rassisten.
Und in Berlin begrüße ich jetzt den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Guten Abend, Herr Schuster.
Guten Abend, Frau Mioska.
Herr Schuster, was hat Sie dazu bewogen, davor zu warnen, die Kippa in bestimmten muslimischen Vierteln zu tragen?
Konkret war es eine journalistische Frage, auf die ich, und das entspricht meiner Überzeugung, geantwortet habe, dass es Bereiche gibt, insbesondere in Großstädten, in denen ich es für nicht ungefährlich halte, wenn sich jüdische Menschen durch das Tragen einer Kippa als solche zu erkennen geben.
Gibt es denn viele solcher Viertel?
Es gibt einige Viertel. Ich glaube, das Wort viele würde das Ganze jetzt doch etwas zur Übertreibung bringen. Auch Äußerungen, wie ich heute gehört habe, ich habe gesagt, dass ich Juden gewarnt habe, eine Kippa zu tragen. Das stimmt natürlich nicht. Es bezieht sich auf einzelne umschriebene Bereiche, wie wir sie allerdings in verschiedenen Großstädten sehen.
Mhm. Dennoch liegt vielleicht in Ihrer Warnung eine mögliche Gefahr. Wenn Sie jetzt Juden davor warnen, Viertel mit hohem muslimischen Anteil mit Kippa zu betreten, also zugespitzt, Juden vor Muslimen warnen, sorgen Sie damit nicht dafür, dass Muslime sich von Ihnen angegriffen und stigmatisiert fühlen?
Wenn es so herüberkam, dann war das alles andere wie meine Überlegung oder mein Sinn. Es geht mir, und das ist klar, nicht darum zu sagen, die Muslime, genauso wenig, wie ich es gerne höre, wenn man von den Juden spricht. Aber in den Stadtvierteln mit einem hohen Migrationshintergrund, da fällt es auf und da geschieht es leider auch, dass Menschen nur, weil sie als Juden erkennbar sind, angegriffen wurden, aber auch werden.
Mhm. Viele jüdische Jugendliche auch, die in unserem Film zu Wort sagen, kommen, sagen, dass es nichts bringt, wenn die Juden auf die Moslems mit dem Finger zeigen und umgekehrt. Sie wünschen sich nicht die alte No-Go-Area-Diskussion, sondern einen Dialog mit den Muslimen. Was muss denn aus Ihrer Sicht getan werden, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten?
Ich denke, das A und O ist, dass innerhalb der Moscheegemeinden in der Arbeit mit jungen Erwachsenen, in der Arbeit mit Jugendlichen, das Thema Antisemitismus, das Thema Juden-Judenfeindschaft sehr offensiv angegangen wird und hier auch entsprechend gegengearbeitet wird.
Wie?
Ich denke, Aufklärung ist das A und O und vor allen Dingen auch diese etwas kuren Themen, die es immer wieder über Juden gibt, die Thesen auch hier klar in das Reich der Fabel zu verweisen.
Herr Schuster, nach den Anschlägen von Paris und Kopenhagen hat Israels Ministerpräsident Netanyahu die Juden in Europa dazu aufgerufen, nach Israel auszuwandern. Gibt es viele deutsche Juden, die tatsächlich darüber nachdenken?
Ich habe das Gefühl, dass es bislang nicht viele Juden gibt, die aus diesen Gründen überlegen, nach Israel auszuwandern. Es gibt Juden, die aus religiöser Motivation nach Israel auswandern. Aber ich hoffe auch, dass es so bleibt. Und ich hoffe auch, dass der Zentralrat der Juden niemals in die Situation kommen muss und wird, jüdische Menschen in Deutschland dazu aufzurufen, das Land zu verlassen. Mhm.
Und Sie arbeiten ja dafür, dass sich die Juden in Deutschland zu Hause fühlen. Und wenn dann der israelische Ministerpräsident aus der Ferne zur Auswanderung fordert, hat Sie das nicht auch ein bisschen geärgert?
Es hat mich sicherlich nicht mit großer Freude erfüllt. Es hat mich vielleicht auch ein bisschen geärgert. Aber letztendlich darf man auch auf der anderen Seite etwas nicht vergessen. Israel ist die Heimstatt der Juden. Und wenn es Israel in den 30er Jahren gegeben hätte, dann wäre das eine Lebensversicherung für viele Juden gewesen. So ist es heute eine Lebensversicherung für Juden in der ganzen Welt, auch in Deutschland. Und dass es unter dem Aspekt eine hohe Affinität zu Israel gibt, das kann nicht verwundern.
Herr Schuster, ich erinnere mich noch, als Sie angetreten sind, da hatten Sie den ausgesprochenen Willen, die positiven, die fröhlichen Seiten des Judentums hervorheben zu wollen. Ist es jetzt auch ein bisschen ernüchternd, dass Sie jetzt doch als Mahner auftreten müssen?
Naja, so ganz ernüchternd ist es nicht, denn so viel Utopie habe ich mir nicht hingegeben, dass ich der festen Überzeugung war, dass ich nicht als Mahner auftreten muss. Dass es mit dieser Wucht und dieser Heftigkeit kommt, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gerade wenn ich an das letzte Wochenende denke, wo wir mit der Judo-Vision einen großen Musikwettbewerb für jüdische Jugendliche in Deutschland mit mehr wie 1000 Teilnehmern erlebt haben. Wenn ich an den heutigen Abend denke, wo wir den Jugendkongress mit mehr als 400 Teilnehmern, jüdischen jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren eröffnet haben, dann sind das die positiven Dinge, über die ich eben auch sehr gerne berichte.
Vielen Dank für das Gespräch, Josef Schuster.
Ich danke Ihnen, einen schönen Abend nach Hamburg.
Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wie besorgt müssen Juden in Deutschland um ihre Sicherheit sein? Ein Kommentar von Esther Shapira vom Hessischen Rundfunk.
Ich trage keine Kippa, mir könnte es also egal sein. Aber ich finde es unerträglich, wenn Juden maximal unauffällig durch deutsche Gassen huschen sollen. Es ist mir dabei übrigens völlig egal, ob sie durch muslimische, durch rechte oder durch linke Antisemiten bedroht werden. Zur Wahrheit gehört allerdings, Josef Schuster hat gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass es im Moment vor allem in muslimisch geprägten Stadtvierteln für Juden ungemütlich werden kann. Ein befreundeter Rabbiner trägt, eine Attacke später und um einen Nasenbeinbruch klüger, seine Kippa deshalb lieber unter einer Baseballmütze. Ein anderer Freund hat mir geraten, mit meinem Namen in Berlin-Neukölln lieber keine Wohnung anzumieten. Muslimische No-Go-Areas für Juden aber darf eine freie Gesellschaft genauso wenig dulden wie die befreiten Zonen der Neonazis. Religionsfreiheit steht im Grundgesetz. Aber um sie ausüben zu können, brauchen Juden 70 Jahre nach dem Holocaust Polizeischutz. Wenn das vielbeschworene neue jüdische Leben hier so aussieht, hat es in Deutschland keine Zukunft. Beschwichtigend höre ich immer wieder, dass die Zunahme antisemitischer Angriffe nur eine Reaktion auf den Nahostkonflikt sei. Judenklatschen als Akt der Solidarität mit den Palästinensern? Quatsch. Der Antisemit hasst Israel nicht für seine Politik, sondern dafür, dass der Judenstaat überhaupt existiert. Er ruft Zionist, meint aber Jude. Es klingt nur feiner und garantiert Applaus. Quer durchs Land und die Milieus. Die Problemviertel kann man meiden. Antisemitismus aber ist nicht nur dort zu Hause. Er ist wieder salonfähig geworden. Und er vergiftet die Demokratie. Und das sollte gefälligst nicht nur Juden beunruhigen.
Esther Shapira kommentierte. Um noch einmal daran zu erinnern, kaum einer wollte dieses Gesetz. Weder die Kanzlerin, mit mir wird es keine Maut geben, hat sie noch im Wahlkampf gesagt, und schon gar nicht die SPD, die nun versucht, den CSU-Verkehrsminister Dobrindt wenigstens etwas auszubremsen. Der will mit der Maut schleunigst ein Gesetz auf den Weg bringen, von dem längst klar ist, dass es nur über juristische Schleichwege ans Ziel kommen dürfte. Heute hat er es im Bundestag verteidigt und dabei nicht nur die Opposition in Fahrt gebracht. Oliver Mayrüth.
Zwischenrufe und Heiterkeit. Die Grünen Karnevalsstimmung. Für sie ist die Pkw-Maut vor allem eine Lachnummer. Der zuständige Verkehrsminister revanchiert sich mit Biss.
Das ist der grüne Irrtum in seiner Kontinuität.
Die Reaktion, ein vergiftetes Lob der Grünen für Dobrindts jüngste Idee, Warnanlagen für Geisterfahrer aufzustellen.
Ja, das ist richtig. Und die erste Warnanlage muss vor dem Ministerbüro aufgebaut werden. Die blinkt jeden Tag 3 Dutzend Mal, meine Damen und Herren.
Wenn es ums Abzocken geht der heimischen Autofahrer, dann wären Sie auf einmal kreativ. Ansonsten verweigern Sie die Mitarbeit.
Währenddessen übt sich der Koalitionspartner, die SPD, in demonstrativem Desinteresse. Wie wenig enthusiastisch die Sozialdemokraten bei den CSU-Mautplänen sind, macht SPD-Mann Barthold deutlich.
Wer eine Koalition eingeht, muss Kompromisse schließen. Für die SPD gehört die Pkw-Maut dazu.
Und liebe Christ- und Sozialdemokraten in der Koalition, Sören Barthold hat das gerade angesprochen, muss man Kompromisse machen. Das ist völlig klar. Das ist völlig klar. Aber das heißt nicht, dass man Schwachsinn beschließen müssen. Und Sie sind gerade dabei, genau das zu tun.
Der Bundesverkehrsminister lässt sich nicht beirren. Selbst wenn aus Sicht der Opposition die Einnahmen von 500 Millionen Euro fraglich sind. Für Dobrindt ist die Pkw-Maut ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung der Infrastruktur in Deutschland.
Kurz gesagt, es geht um einen weiteren Schritt bei der Richtungsentscheidung hin zur aktiven Mobilitätsfreiheit, weg vom grünen Verkehrspessimismus, meine Damen und Herren.
Die Angriffe auf die Grünen verlieren jedoch an Schärfe. Wenn selbst der Koalitionspartner nicht müde wird, den Erfolg der Pkw-Maut in Frage zu stellen. Dieser hat Dobrindt so konzipiert, dass sowohl Inländer als auch Ausländer die Maut bezahlen, Inländer jedoch später über die Kfz-Steuer entlastet werden.
Sollte die EU-Kommission mit einer Klage gegen die Pkw-Maut erfolgreich sein und die Entlastung bei der Kfz-Steuer kippen, darf am Ende nicht eine Belastung für alle übrig bleiben. Ich glaube, das ist ganz zentral.
Barthold sei illoyal, heißt es später aus der Union. Einzelgespräche folgen. Die Linkspartei kann unterdessen unwidersprochen ein böses Fazit ziehen.
Ziehen Sie diese Maut aus dem Verkehr, diesen Gesetzesentwurf, und ich würde auch diesen Verkehrsminister aus dem Verkehr ziehen. Besten Dank.
Trotz aller Kritik an Dobrindts Projekt heißt es in der Union, die Maut kommt. Und zwar mit den Stimmen der SPD.
Tja, während die Große Koalition also an der Maut festhält, ist ein anderes ihrer Projekte vorerst am Geld gescheitert. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Die Gebäudebesitzer in Deutschland müssen vorerst auf einen Steuerbonus für das Dämmen ihrer Häuser verzichten. Beim jüngsten Koalitionstreffen im Kanzleramt konnte keine Einigung über eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung erzielt werden. Die CSU hält es für falsch, dass im Gegenzug die Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen reduziert werden soll. Man wolle an dem Projekt aber trotzdem festhalten, so die Landesgruppenvorsitzende Hasselfeld. Der Luft- und Rüstungskonzern Airbus will nach Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios mehrere Bereiche und Technologien ausgliedern und teilweise verkaufen. Schwerpunkt ist die Sicherheits- und Verteidigungselektronik. Von der geplanten Umstrukturierung sind demnach mehrere tausend Arbeitsplätze in Deutschland betroffen. Laut Betriebsrat geht es vor allem um die Standorte Ulm, Friedrichshafen und Unterschleißheim. Der deutsche Aktienindex setzte seinen Rekordflug auch heute fort. Er kletterte auf ein Allzeithoch von 11.327 Punkten. Der Dow Jones in New York schloss kaum verändert mit 18.214 Punkten. Zum guten Tagesschluss des DAX haben auch die Papiere der Deutschen Telekom beigetragen. Im Blickpunkt stand heute die Jahresbilanz des Konzerns.
Nach Jahren der Flaute läuft es wieder bei der Telekom. Ausschlaggebend ist das US-Geschäft. Lange war es das Sorgenkind, scheiterte der Verkauf. Die Telekom investierte notgedrungen in die Problemtochter. Es hat sich ausgezahlt. 2014 verdreifachte sich der Gewinn auf 2,9 Milliarden Euro wegen des US-Geschäfts und weil die Telekom Unternehmensteile verkaufte. Die Aktionäre werden am Erfolg beteiligt, in den nächsten Jahren in noch stärkerem Maße, so die Zusage von Telekom-Chef Höttges. Ganz neue Töne für die Aktionäre. Sie erhalten eine Dividende von 50 Cent. Ab 2015 soll sie Jahr für Jahr um wenigstens 10% steigen. Bei mindestens 73 Cent pro Aktie läge sie dann 2018. Die Aktie ist wie der Konzern aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Vor 10 Jahren war sie zuletzt so viel wert. Rund 16 Euro. In den letzten Monaten gehörte sie zu den Besten im DAX. Die Telekom muss Milliarden Investitionen für den Breitbandausbau stemmen. Deutschland aber hinkt hier im internationalen Vergleich hinterher.
Das Landgericht Oldenburg hat einen ehemaligen Krankenpfleger unter anderem wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 38-Jährige hatte gestanden, zwischen 2003 und 2005 am Klinikum Delmenhorst zahlreichen Patienten eine Überdosis eines Herzmedikamentes gespritzt zu haben. Er habe sich mit anschließenden Wiederbelebungen vor seinen Kollegen profilieren wollen. Die Richter stellten eine besondere Schwere der Schuld fest.
Lange wurde gerätselt, wer dieser Mann ist. Der Vermummte mit dem britischen Akzent, der immer wieder in den scheußlichen Enthauptungsvideos des Islamischen Staates auftauchte. Er wurde von den Briten Jihadi John genannt. Seit heute ist klar, wer hinter dieser schwarzen Maske steckt. Mohammed Emwasi. Kein Außenseitertyp, kein Verlierertyp, sondern ein Mann Mitte 20, in Kuwait geboren, der in einem bürgerlichen Viertel in West-London aufgewachsen ist und dort auch studiert hat. Jihadi John ist jetzt demaskiert, doch ein Rätsel bleibt. Wie konnte aus einem erfolgreichen Studenten ein Schlechter werden? Hanni Hüsch.
Nur seine Augen waren zu sehen und seine Stimme mit dem Londoner Akzent zu hören. Der Mann hinter der Maske tötete kaltblütig. Mit einem Messer enthauptete er seine Opfer. Die US-Journalisten James Foley und Steven Sotloff. Die Entwicklungshelfer David Haynes, Alan Henning und Abdulham Kessig. Mohammed Emwasi, den die Medien Jihadi John tauften, hier im Westen Londons, in einer bürgerlichen Gegend, soll er also zu Hause gewesen sein, bevor sich der aus Kuwait stammende Informatikstudent radikalisierte und wohl 2012 nach Syrien ging, um für den Islamischen Staat zu töten. Wenn Sie sehen, wer sich aus Deutschland dem IS anschließt, sind das meist Menschen mit wenig Bildung und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Hier in Großbritannien ist es ganz anders. Sie sind oft die Gewinner der Gesellschaft und trotzdem gehen sie. Kaum zu glauben, sanft und höflich sei Mohammed Emwasi gewesen, aber verzweifelt. Damals, als er vom Geheimdienst drangsaliert, zu einer Mitarbeit gedrängt und beschuldigt wurde, ein Anhänger der somalischen Al-Shabaab-Miliz zu sein, wollen die Männer von CAGE wissen, einer Organisation, die sich für die Rechte von Muslimen einsetzt. Sie kannten Emwasi. Solche Leute fühlen sich ausgegrenzt. Wenn sie aber ein Angebot bekommen, endlich irgendwo dazuzugehören, wie kann man dagegen anargumentieren? Auch für die drei Mädchen muss es ein Angebot gegeben haben, das sie meinten, nicht ablehnen zu können. Bilder vom Flughafen in London Gatwick. 15 und 16 Jahre jung gehörten sie zu den Besten in ihrer Schule, die Elternhäuser stabil. Bis zur türkisch-syrischen Grenze schlugen sie sich durch. Drüben warteten die Dschihadisten bereits auf die sogenannten ISIS-Bräute. Keiner hatte die Mädchen aufgehalten auf ihrem Weg zu ihren Idolen des IS. Angeworben übers Internet von einer jungen Britin, die vom Dschihadistenleben schwärmte. 60 Mädchen sollen so schon außer Landes gelockt worden sein. Das Internet spielt eine große Rolle bei der Popularisierung des Dschihad. Es hilft, ihn zu verherrlichen. Es verbreitet Propaganda, die die Truppe glamourös und verführerisch erscheinen lässt. Zurück bleiben Familien, die nicht fassen können, dass ihnen Töchter und Schwestern so entgleiten konnten.
Und der Hass der IS-Terroristen richtet sich auch gegen die Kunst. Ninive, das war einst eine riesengroße, prächtige Stadt in Mesopotamien, gegenüber dem heutigen Mosul im Irak. Lange kannte man Ninive nur aus der Bibel. Die Stadt war über Jahrtausende verschüttet. Doch seit dem 19. Jahrhundert haben Archäologen immer mehr Überbleibsel der alten Paläste und Tempel ausgegraben. Unter anderem fanden sie viele Teile eines Tores, dem berühmten Nergal-Tores mit den bekannten Türhüterfiguren. Der Stier mit dem Gesicht einer assyrischen Gottheit hat über 2,5 Jahrtausende überlebt. Doch nun ist er nur noch ein Scherbenhaufen, zerstört von IS-Milizen, die alles vernichten wollen, was nicht zu ihrer Ideologie passt. Jetzt waren auch die assyrischen Schätze im Museum von Mosul nicht mehr vor ihnen sicher. Esther Sau.
Angriff auf eine Hochkultur. Die Kämpfer des Islamischen Staates zerstören, was ihnen vor den Hammer kommt. Und sie filmen jeden Schlag. Die Propagandaabteilung des sogenannten Bundesstaates Ninive schockiert mit Bildern der Zerstörung, professionell aufbereitet. Eine assyrische Türhüterfigur in Ninive. Sie stammt aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Im Berliner Pergamonmuseum stehen Nachbildungen. Der Direktor kennt auch die Originale.
Schlimm dabei ist, dass ja nicht nur die Objekte und die Museen zerstört werden, sondern eben auch das kulturelle Erbe eines ganzen Landes und die archäologischen Stätten, die ja durch Raubgrabungen und Plünderungen unwiederbringlich zerstört werden und auch für die wissenschaftliche Auswertung nicht mehr verfügbar sind.
Längst sind der Irak und große Teile Syriens zum Selbstbedienungsladen für Antikenräuber geworden. Auch Einheimische plündern aus Not oder um ihren Kampf zu finanzieren, die Schätze der eigenen Vergangenheit. Über die Nachbarländer Türkei oder Libanon werden Kulturgüter heimlich ins Ausland verschifft. Händler im Westen zahlen gut und finanzieren so indirekt den Terror. Im Einflussgebiet des Islamischen Staates sind Mosul und östlich des Tigris das antike Ninive, schutzlos den terroristischen Eiferern ausgeliefert. Sie töten Menschen und vernichten historische Stätten. Wie schwer die Region betroffen ist, zeigt sich auch am Nationalmuseum in Bagdad. Vor 11 Jahren geplündert, wurde ein Teil der Ausstellungsstücke inzwischen mühsam wieder zusammengetragen. Offiziell ist es noch immer geschlossen. Zumindest hier gelingt es dem Irak bislang, das kulturelle Erbe der Menschheit zu schützen.
Und auch die Nachrichten beginnen mit der Terrororganisation Islamischer Staat. Sie hat im Nordosten Syriens offenbar mehr Christen entführt als bisher angenommen. Noch einmal Jan Hofer.
Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, in der Provinz Hasaka seien mindestens 220 Mitglieder der assyrischen Gemeinschaft verschleppt worden. Zuvor war die Rede von 90 Geiseln gewesen. Die USA verurteilten die Angriffe auf Christen, bei denen IS-Milizen auch Kirchen und Wohnhäuser in Brand gesteckt hätten. Fast zwei Wochen nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Osten der Ukraine hat das ukrainische Militär nach tagelangem Zögern mit dem Abzug schwerer Waffen begonnen. Der Abzug ist ein zentraler Punkt des Friedensplans für die Ostukraine, der in Minsk ausgehandelt worden war. Der Literaturkritiker Fritz J. Radatz ist tot. Der langjährige Feuilleton-Chef der Wochenzeitung Die Zeit starb heute im Alter von 83 Jahren. Das teilte der Rowohlt Verlag in Hamburg mit.
Es gibt die dumme Eitelkeit, die einem nur auf den Keks geht und wo man sich schüttelt. Und es gibt intelligente Eitelkeit. Und diese intelligente Eitelkeit ist ein Motor zum Schaffen.
Fritz J. Radatz, Schriftsteller, Literaturkritiker, selbsternannter Unruhestifter. 1931 in Berlin geboren, macht er früh Karriere. Mit 29 wird er zweiter Verlagsleiter bei Rowohlt, später Feuilletonchef der Zeit. Radatz provoziert, polarisiert, prägt. Schonungslos offen spricht er über Missbrauch in seiner Kindheit, seine Bisexualität, seine zahlreichen Affären. Er gilt als Schöngeist und schillernder Dandy.
Ich habe intensiv gelebt. Das heißt nicht gerne. Das ist nicht dasselbe. Ich habe exzessiv gelebt.
Reiseführer, Romane, Biografien. Mehr als 25 Bücher hat Radatz geschrieben. Sein letztes erscheint morgen.
Severin Freund hat bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Falun das erste Einzelgold für die deutschen Skispringer seit 14 Jahren gewonnen.
Severin Freund lag nach dem ersten Durchgang in Führung. Wenige Momente vor der Entscheidung gab es noch eine Information, die ganz simpel: Wer ist alles noch am Start? Auf jeden Fall Gregor Schlierenzauer, der Österreicher, flog gut und weit, legte mit 130 Metern vor. Dann gibt Bundestrainer Werner Schuster das Zeichen für den Auftritt von Severin Freund. Und der Auftritt ist beeindruckend. Freund fliegt 135,5 Meter weit zum Schanzenrekord und WM-Gold.
Kein Grund zum Jubeln hatte heute Borussia Mönchengladbach im Europa-League-Spiel gegen Sevilla. Die Borussen hätten mindestens 2 Tore Vorsprung gebraucht, um ins Achtelfinale zu kommen und mussten sich am Ende mit einem 2:3 geschlagen geben. Klaus Lufen.
Auch für Gladbachs Trainer Lucien Favre ein Spiel der Marke kaum zu glauben. Die Borussia in Schwarz liegt nach dem 0:1 im Hinspiel auch im eigenen Stadion nach 8 Minuten schon wieder hinten. Stranzl vor Bakker gewertet als Eigentor. Gut 10 Minuten später aber schon wieder neue Hoffnung für Mönchengladbach. Kruse ist das. Xhaka, Hermann, wieder Xhaka. Doppelter Beinschuss des Schweizers zum 1:1. Es ist ein Spiel auf einem schmalen Grat für die Borussia. Vorne immer gefährlich, bei Kontern aber extrem anfällig. Dominguez viel zu zögerlich. Vitolo 1:2 nach 26 Minuten. Und wieder kommt der Tabellendritte der Bundesliga sofort zurück. Rafael. Hazard. Das 2:2, da sind gerade mal 30 Minuten gespielt. Die Partie auch nach der Pause ein offener Schlagabtausch. Nach einer völlig unnötigen gelb-roten Karte für Xhaka trifft aber nur noch der FC Sevilla. Wieder Vitolo, Endstand 2:3. Gladbachs aus in der Europa League nach einem in jeder Hinsicht packenden Fußballspiel.
So, fehlt noch der Blick zum Himmel und zu Claudia Kleinert. Das Wetter ist im Moment eher Gladbach als Sevilla, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und Gladbach passt für morgen auch ziemlich gut. Mönchengladbach liegt zwar ein bisschen zu tief, 70 Meter hoch, aber so alles über 200 Meter wird morgen Vormittag weiß werden. Zumindest über der Mitte Deutschlands. Denn in der Nacht schon kommt Schnee herein, davon betroffen aber erstmal nur die höheren Lagen, so 500 bis 700 Meter, Eifel beispielsweise. Aber dann auch Richtung Hochlagen, Hochsauerlandkreis, Rothaargebirge sowie die Hochlagen des Schwarzwaldes. Am Vormittag kommt dann aber auch bis auf 200 Meter runter Schnee dazu und davon ausgenommen eben hauptsächlich die Flusstäler, also da, wo es wirklich ganz tief runter geht. 200 Meter ist nicht besonders hoch und Sie sehen von Hessen dann runter bis nach Bayern und Baden-Württemberg kann es vorübergehend weiß werden. In den Hochlagen sind es bis morgen Abend zum Teil sogar 10 bis 15 Zentimeter. Also nichts mit Sevilla, bei uns bleibt es erstmal bei Winter. Und das verantwortliche Tief, das sehen Sie auch hier auf dem Radar, das ist jetzt schon reingezogen und es arbeitet sich langsam nach Osten vor. Wird nicht ganz in der Osthälfte ankommen, weil es zwischendrin sich dann schon auflöst, verhungert und da wird dann in Sachen Schnee oder Regen gar nicht mal so viel passieren. Jetzt in der Nacht eben Glättegefahr in den höheren Lagen. Es regnet zum Teil richtig kräftig, nach Osten hin locker bewölkt, sternenklar oder auch morgen früh neblig. Deswegen wird es da ganz schön kalt. Die Temperaturen gehen runter auf Werte zwischen -3 und -6 Grad, -12 Grad am Alpenrand. Im Westen 3-4 Grad plus. Morgen Vormittag liegt dieses Frontensystem dann von Schleswig-Holstein runter bis zum Alpenrand. Und selbst oberhalb von 200 Metern kann es dann zeitweise weiß werden. Im Osten noch sonnig. Im Laufe des Nachmittags ändert sich daran auch nicht allzu viel nach Nebelauflösung. Sonne und ein paar dichtere Wolkenfelder. Und südlich der Donau schneit es weiter. Höchsttemperaturen dann in diesem Schneefallgebiet 1-3 Grad. Vor der Front nochmal bis zu 11 Grad. Der Wind dreht hinter diesem Frontensystem auf Nordwest. Samstag Wetterberuhigung. Da gibt es nur am Alpenrand ein paar letzte Flocken. Am Sonntag ein neues Tief mit Sturm und auch mit starkem Regen. Also die nächsten Tage ist wirklich alles dabei.
Danke, Claudia Kleinert. Und damit verabschieden wir uns für heute. Jetzt folgt hier im ersten Extra 3. Alles, was Sie so bei den Tagesthemen sehen können, gibt es da auch. Nur in Lustig und mit Christian Ehring. Seriöse Nachrichten hat dann wieder Gabi Bauer um 0 Uhr im Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.